und willkommen. Mein Name ist Charlotte Buffler.
Hallo und willkommen. Mein Name ist Charlotte Buffler und wir sind hier bei einer neuen Folge. Okay, Helmut sagt, mein Name ist Charlotte Buffler. Nein, Helmut, mein Name. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Charlotte Buffler und wir sind hier bei einer weiteren Folge vom LOTS Podcast, dem Podcast gegen kreative Eintönigkeit. Heute mit Florian Kaps, dem, kann ich sagen, Wiens berühmtesten Spinnenaugenmuskel-Experten.
Wenn du untertreiben möchtest, schamlos ja. Ich würde fast sogar sagen, dem weltweit führenden Spinnenaugenmuskel-Experten.
Okay.
Bescheidenheit ist ja einer meiner großen Stärken.
Ja, das ist, glaube ich, aber auch was Österreichisches. Ich eigne mir das auch gerade an.
Sehr gut.
Ja, das ist ansteckend. Wenn wir mal über LOTS sprechen, also Less of the Same, ist das ja eigentlich so ein bisschen dein Steckenpferd. Wenn ich mich recht erinnere, ist Florian Kaps Spinnenaugenmuskelexperte, ist, war kein Scherz, ist er wirklich. Dass du das geworden bist, war ja so ein bisschen die Grundidee, wie kannst du in etwas der Beste werden? Und du hast dir überlegt, naja, am einfachsten ist es, der Beste zu werden, wenn ich was mache, was keiner sonst macht. So, ist das ein klarer Vorteil von Less of the Same, warum Leute generell andere Dinge machen sollten?
Ja, generell. Also das ist definitiv meine Formel, erfolgreich zu werden, weil das war ja so ein bisschen so der Druck der Eltern, halt, ich kann machen, was ich will, aber ich muss halt schon schauen, dass ich da der Beste bin, dass man so ein bisschen gegen den Strom läuft. Also ich habe immer auch ein bisschen schlechtes Gefühl, wenn zu viele Leute in dieselbe Richtung laufen und bleib dann eher lieber stehen oder schau mal, okay, was ergibt sich da für Möglichkeiten. Brauchst schon einen Freiraum, auch um zu denken, aber auch um zu leben oder um mich zu bewegen. Und das ist schon so diese Sache, die eigentlich heutzutage immer schwieriger wird, weil man schon so mitgerissen wird und immer mehr Leute einem sagen, da muss man hin, da muss man das machen.
Versuchst du denn aktiv Dinge anders zu machen oder ist es mehr so, dass du da aus Versehen reingerätst und dich dann von diesem Strom wiederum weiterziehen lässt? Ich spiele so ein bisschen an auf die ganze Polaroid-Geschichte. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was du neben Spinnenaugenmuskeln eigentlich treibst oder triebst im Leben.
Generell habe ich mich irgendwie spezialisiert auf unmögliche Projekte. Also es ist nicht nur, dass ich eine Schwäche habe oder gerne in eine andere Richtung gehe. Aber was mich besonders anzieht, sind Sachen, oder wo alle Leute sagen, das ist völlig unmöglich. Oder dass jetzt, wenn man von den Wegen redet, das ist eine Sackgasse oder da geht ein Abgrund. Das finde ich besonders interessant. Und in dieser Serie von unmöglichen Projekten war eines der größten und schwierigsten und unmöglichsten die Rettung der letzten Polaroid-Fabrik im Jahr 2008, zu einer Zeit, wo der ganzen Welt klar geworden ist, dass kein Mensch braucht mehr wieder ein super teures, schwieriges analoges Sofortbild, wenn es ja doch digitale Fotografie geht. Und eigentlich, deine Frage zu beantworten, ich mache das eigentlich, glaube ich, nicht mal bewusst oder denke drüber nach. Und viele Leute haben gefragt, wie war diese Entscheidung, diese Polaroid-Fabrik zu retten? Und eigentlich sind es nie Entscheidungen, sondern ich folge eigentlich meinem Gefühl. Es sind einfach so, ich sage immer, da habe ich nicht mal nachdenken müssen, weil es war, zu dem Zeitpunkt war ich schon der weltweit erfolgreichste Online-Händler für Polaroid-Film. Du wirst dir schon denken können, es hat damals auch nur einen Online-Shop gegeben für Polaroid-Film, aber ich wusste, dass da etwas passiert und dass die Leute überraschenderweise, auch gerade die jungen Leute, die digital aufgewachsen sind, beginnen sich mit einer unglaublichen Vehemenz wieder für analoge Technologien und das Polaroid-Foto zu interessieren und dass es da ein spannendes Potenzial gibt. Und deswegen war ich eigentlich abhängig von der Produktion des Polaroid-Films. Und als Polaroid gesagt hat, wir schließen die letzte Fabrik, habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt, obwohl ich ja zugegebenerweise keine Ahnung hatte, wie komplex das ist. Also die Unmöglichkeit man ist ja sehr oft gar nicht bewusst, was gut ist, sonst würde man es ja auch nicht machen. Also das ist so die Tendenz meines Lebens. Also ich bin sehr aus dem Bauchgefühl heraus und weniger zu überlegen, kann das funktionieren oder nicht funktionieren, sondern habe da so ein Gespür entwickelt, vor allem dadurch, dass ich halt wirklich mich sehr, sehr viel mit der Welt und den Kunden und den Menschen und all dem, was rund um mich passiert, beschäftige. Das ist so das Biologische vielleicht, also schon sehr wissenschaftlich probiere das zu verstehen, was meine fünf Sinne mir so sagen.
Du sprichst gerade an deine fünf Sinne und dass du nach deinem Gefühl gehst. Auch das Gefühl ist ja was zunächst mal rein körperliches, also eine körperliche Empfindung, etwas, was im digitalen Raum nicht stattfindet. Mittlerweile hast du ja mit Supersense einen Laden, der sich genau mit den fünf Sinnen beschäftigt. Hast du einen Lieblingssinn?
Mein Geruchssinn ist für mich schon einer der faszinierendsten Sinne, weil er eigentlich einer der unbekanntesten Sinne ist und weil er moralisch und ethnisch oder also immer weggelassen wird. Also es wäre wesentlich besser, wenn Menschen sich beim ersten Kennenlernen gegenseitig beschnüffeln würden, würde man sich viel Ärger ersparen, weil der Geruch, also ich kann jemanden nicht riechen, das ist ja wirklich so, dass man sehr gut herausfinden kann, mit wem man gerne mehr Zeit verbringt, egal was man mit ihm vorhat. Aber generell, das Spannende an diesen fünf Sinnen ist ja, wie du es schon gesagt hast, das Digitale ist ja immer limitiert auf maximal zwei Sinne. Man kann es hören und man kann es sehen, aber man kann es nicht riechen, man kann nicht dran lecken, man kann es nicht angreifen. Und das ist halt diese große Limitierung des Digitalen, und das darf man nie vergessen bei allen Vorteilen, die es hat. Der Mensch braucht seine fünf Sinne, um sich zu verlieben, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um sich wohlzufühlen, um gewarnt zu sein. Und das Digitale ist natürlich sehr schnell und kommt sehr weit, weil es diese Mechanismen ausschaltet, aber langfristig macht das halt keinen Sinn. Also man sieht es ja auch, sage ich mal, wenn man sich persönlich mit Mark Zuckerberg treffen würde, um ihm sein Tagebuch anzuvertrauen, hätte er nie eine Chance gehabt, Milliarden von Leuten zu connecten. Aber genauso kommen die Leute auch wieder drauf, dass es eigentlich keine gute Idee ist, seine intimen Gedanken online zu stellen, oder kommen drauf, dass selbst 10.000 Freunde einem nicht wirklich helfen, wenn es einem schlecht geht, sondern man braucht halt jemanden, der einen in den Arm nimmt, und das ist halt in der Realität. Also diese fünf Sinne sind eigentlich so diese zentrale Driving Force, wie man wieder beginnt, das Digitale und auch die künstliche Intelligenz und all diese Themen wieder mit der Realität zu verknüpfen, in der wir ja Gott sei Dank noch leben.
Dich als Biologe kann ich ja mal fragen, wie ist das denn mit den Sinnen, wenn die Leute jetzt immer mehr in digitalen Räumen abhängen und ihre Sinne gar nicht mehr so richtig benutzen, außer sehen und hören? Ist es so, dass man das so ein bisschen verlernen kann, oder ist es so, dass die Sinneswahrnehmung umso extremer werden, also so wie der erste Biss in einen Apfel nach zwei Wochen Fasten?
Also das ist ja diese Deprivation, es ist ja wissenschaftlich belegt. Es kommt darauf an, auf die Länge. Also die Frage ist, wie lang verwende ich einen Sinn nicht? Und wir sind ja Gott sei Dank, und das ist ja das wirklich Schöne, und darum sehe ich ja die Welt sehr positiv, in der Phase, wo die jungen Leute, die jetzt digital aufgewachsen sind, und niemand kümmert sich um drei ihrer fünf Sinne, dass die genau diesen Biss in den Apfel oder durch eine lange Wüste und ein Wasserloch finden. Das ist ja die Riesenchance. Also man hat ja geglaubt, man hat die junge Generation verloren an das Digitale, weil er alles viel lässiger und einfacher und convenient und gratis ist. Aber in Wirklichkeit, die große Chance, die wir haben, ist dieser Enthusiasmus, die Neugierde und diese kreative Kraft, mit der sie diese Technologie wieder entdecken, auf Basis einer ganz entspannten digitalen Grundverständnis, weil das ist ja das Problem meiner Generation. Ich weiß ja bis heute nicht genau, wie ich mit dieser Bedrohung umgehe, für die ist das ja normal. Und das ist ja die Riesenchance. Und es hat mir auch bei Polaroid schon den Arsch gerettet, weil die ganzen eingesessenen Polaroid Fans in meinem Alter, die haben das gehasst, was wir gemacht haben, weil es war teurer, es hat nicht so funktioniert wie früher, es war irgendwie artsy, aber die jungen Leute, die haben das geliebt, gerade weil es eben imperfekt war und weil es sich gut angefühlt hat und sogar weil es teurer war und einfach eine Wertigkeit war. Und das probiere ich auch mit Supersense noch zu analysieren, wie können wir das Beste aus dieser Chance machen und den jungen Leuten all diese analogen Werkzeuge und Know-how, auch was jetzt Handwerk betrifft, in die Hand geben, damit sie es mit dem Digitalen perfekt verweben können.
Mhm. Ja, du kämpfst ja, also kämpfen ist ein großes Wort, aber wir benutzen es jetzt einfach mal, du kämpfst ja für das Analoge, aber nicht gegen das Digitale. Also das ist ja auch was, was ich sehr, sehr wichtig finde zu unterscheiden. Das sind ja, das Analoge und das Digitale sind ja durchaus Parallelwelten, die man durchaus kombinieren kann. Also es ist ja nicht, wie oft missverständlich dargestellt, das Digitale die Weiterentwicklung des Analogen, sondern das sind einfach zwei unterschiedliche Dinge, die man sehr spannend kombinieren kann. Und du sagst gerade, du bist in dieser Zwischengeneration, bei der dieses Missverständnis, glaube ich, so groß ist, weil was jetzt gerade passiert, ist ja ganz, ganz spannend zu sehen, wie man dass das Analoge durch das Digitale quasi wieder ein bisschen weiter bewegen kann und einfach komplett neue Sinneserfahrungen zu schaffen dadurch.
Also genau, also am Anfang haben wir geglaubt, okay, das Digital wird das Analoge auslöschen.
Ja.
Also die CD wird die Schallplatte auslöschen und so weiter. Und es ist ja nicht nur so, dass das nicht passiert ist, dass es nicht ausgelöscht wurde, sondern im Gegenteil. Also meine feste Überzeugung ist, dass das Digitale die größte Chance ist, die das Analoge jemals hatte, nämlich um diese Wertigkeit wieder bewusst zu machen. Also weil es eben durch diese fünf Sinne dem Digitalen immer extrem überlegen ist, um Leute halt emotional zu treffen. Genauso, ich sehe, die Artificial Intelligence ist die größte Chance, die Human Intelligence jemals hatte, um halt klar zu machen, wer halt der Chef am Platz ist. Also das ist ja, es gibt, gleichzeitig muss man erkennen, es gibt halt Leute, die würden gar nicht mal spüren, ob der Chatbot einen Liebesbrief schreibt oder jemanden, der mich gut kennt. Es kann schon sein, aber es gibt auch Leute, die sagen, es ist egal, ob jetzt ein gut aussehender Italiener in einem verschwitzten T-Shirt eine Pizza Napoli aus dem Ofen holt oder ob ich es bei Lieferando bestelle. In Wirklichkeit, das ist ja die Einladung, gibt es diese Unterschiede und die sind auch wichtig und man muss das auch gut kombinieren, aber das ist halt das Level, was ich sage, macht das Leben lebenswert und der Grund, warum wir hier sind, weil wir sind sicher nicht hier, um die Erwartungshaltung der Industrie zu erfüllen und schön Daten liefern und halt genauso, wie du sagst, auch mit diesem Bot uns in eine Einheitssuppe einzureihen, weil es halt einfacher ist, damit Geld zu verdienen.
Ja, das ist ja generell das Ding mit den Algorithmen, die dir immer mehr von dem anzeigen, was du gut findest, dich immer mehr bestätigen. Das ist ja eine sehr große, schwammige, gemütliche Komfortzone. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu Polaroid gehen, ist ja Polaroid im Prinzip eine Art der Fotografie, die ein chemisches Experiment ist oder so eine chemische Wundertüte. Und du hast halt diese Komponente des Unberechenbaren, der Überraschung mit dabei. Was kann analoge Fotografie deiner Meinung nach noch, was zum Beispiel digitale Fotografie nie können wird?
Also das ganz Spezielle bei Polaroid ist ja noch, es ist das einzige fotografische Original. Also jedes Foto ist halt ein Original. Und im Endeffekt, jeder Mensch ist ja auch ein Original. Also auch das jetzt, wenn man sich das anschaut, es probieren ja auch, wenn man sich jetzt Jugendliche, es schauen ja alle immer gleich aus, weil sie halt probieren einem, keine Ahnung, von wem Kim Kardashian vorgegeben, ein Schönheitsideal zu entsprechen. Das, eigentlich ist es ja das Schöne, dass jeder eben anders ausschaut. Also das ist, diese Originalität ist ein spannendes Thema, diese Imperfektion, dieses Unvorhersehbare, weil es wird ja auch immer alles vorhersehbarer. Mhm. Und diese Abhängigkeit Das Polaroid ist es auch schön, weil das Bild schaut anders aus, je nachdem bei welcher Luftfeuchtigkeit, bei welcher Temperatur, bei welchem Setting das Bild entsteht. Also das ist ja einfach alles, was sehr menschlich ist. Und man muss ja auch diese Zeitkomponente immer ins Spiel bringen. Ich meine, der einzige Grund, warum wir hier noch sitzen, sind unsere fünf Sinne und die Systeme, die uns vor dem warnen, was gut oder schlecht ist. Das ganze Digitale ist jetzt eines der vielen Herausforderungen, die auf uns zukommen und die viele Chancen haben, aber auch viele Gefahren in sich bergen. Das damals nicht, meiner Meinung nach, so überbewerten und auch sagen, dadurch wird jetzt das Menschsein völlig aus der Bahn geworfen. Ich als Biologe sage immer noch, es ist einfach alles viel zu kompliziert gedacht, weil im Endeffekt möchte ja nur jeder glücklich sein. Und man sieht es ja auch im Restaurant, was wir dort machen, ist einfach ein großer Tisch. Wir kochen auf offenem Feuer. Das ist wie halt bei der Mama zu Hause, warm, gutes Essen, gemeinsam sein an einem Ort, an dem man sicher ist. Man muss es auch nicht zu kompliziert denken, das Leben. Und alles, was wir machen, auch zum Beispiel ein Polaroid oder jetzt unser Hauptthema sind Schallplatten, das sind einfach Produkte, wo du gar nichts erklären musst, sondern einfach, wenn man sich das anschaut oder wenn man das hört oder wenn man das kostet, sagt man einfach, okay, that's it. Also, und das funktioniert dann auch gut. Also diese Einladung Trust Your Senses, die wir so als die wichtigste Message nach raus bringen, also glaubt nicht das, was ich sage oder was wir jetzt reden, sondern am wichtigsten ist, du beginnst deinen eigenen fünf Sinnen zu vertrauen. Nimm dir nun die Zeit zu spüren, zu riechen. Wie wirkt das auf dich? Das gibt dir eigentlich die Antwort. Und lass dir halt nicht einreden, was du machen musst, sondern vertraue halt auf deine eigenen Sensorik.
Mhm. Schön. Ja, weil du sagst, am Ende wollen wir alle nur glücklich sein, sind wir wieder bei der Empfindung des Glücks, was ja auch wieder etwas ja, analoges oder was offline im Körper stattfindet.
Ja, und das ist ja auch das Marketing. Gefühl, also, weißt du, ich habe ja auch immer das Problem, Marketingagenturen, sage ich was, okay. Wie kann es jetzt sein, dass ich als Produzent eines Produkts jemanden von außen fragen muss, wie er mir emotional mein Produkt aufladen kann? Das ist ja die Problematik, die entsteht ja nur, weil alle, das ist überspitzt, aber alle Produzenten in denselben fünf Fabriken produzieren und halt sagen, okay, wie kann ich dasselbe Produkt irgendwie emotional aufladen, dass ich dafür Geld verlangen kann, und dafür frage ich jemanden. Aber das kann nur daran ändern, dass man versucht, das zu übertünchen, das Grundproblem im Endeffekt.
Pretending to be less of the same.
Alles ja, aber da schauen die Autos, schauen die alle, es ist auch wieder da drin, schauen die alle gleich aus, aber sind ja emotional unterschiedlich aufgeladen. Anstatt dass man früher, halt ein leidenschaftlicher Ingenieur, der halt eine Blechbiegeweise, keine Ahnung. Ich glaube, ich sehe das als Riesenchance, dieses More of the Same, als Riesenchance, dass man halt genau das schafft, das zu durchbrechen und dadurch halt wirklich Leute emotional, mit denen sich wirklich zu connecten. Auch wieder mit den Möglichkeiten des Internets. Also das ist ja das unglaublich Geile an dem Ganzen, an der Technologie. Man kann ja den Blödsinn, den man macht, wirklich mit der ganzen Welt teilen. Und man kann die ja wirklich auch einladen und das mittlerweile sehr gut auch emotional kommunizieren, was man macht. Aber es passiert halt auf einem realen Ort, der dem auch standhalten muss, dass halt dann jemand sagt, okay, das schaue ich mir jetzt an und gehe dorthin.
Ja.
Man kennt es ja in den Hotels. Online schaut ja jedes Hotel mittlerweile aus, wenn super cozy Boutique-Hotel, aber 80%, wenn man dann dort reingeht, weiß man schon halt, was es geschlagen hat, dass die Realität halt anders ist. Und deswegen fangen wir auch mit dem Ort Supersense bei der Realität an und kommunizieren das ins Internet und nicht von der Vision an und probieren das dann irgendwie krampfhaft in die Realität zu bringen.
Ja, wobei spannenderweise es ja durchaus so ist, dass wir durch Dinge, Geschichten, die wir erzählt bekommen, die Realität auch anders wahrnehmen. Jetzt, weil du gerade sagst, Autos sind ja eigentlich alle gleich und es ist die Story, die dann eine externe Marketingagentur drüber stülpt sozusagen. das ist ja schon auch so, dass du dann mit einem anderen Gefühl in dem Auto sitzt, weil du mit einer anderen Erwartung reingehst. Und da kann man jetzt sagen, das ist ja irgendwie Brainwashing. Ich weiß nicht, gibt es in Österreich Jogurette, Joghurt, luftig, leicht, was auch immer. Es sind Schokoriegel. Das ist alles andere als leicht und gesund und was auch immer. Aber das war auch immer diese Frau, die da so auf dieser Schaukel ist und sich so ganz leicht fühlt. Wenn du dieses Bild mit diesem Schokoriegel verknüpfst und dann da reinbeißt und dich dann irgendwie auch so leicht fühlst, dann hat das ja schon auch einen kurzen Moment sozusagen funktioniert und dir ein Gefühl geschenkt, nachdem du dich sehnst. Auch wenn es langfristig jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt die beste Idee ist. Aber das finde ich auch immer ganz interessant. Also die Realität ist ja immer nur die Realität, die du wahrnimmst. Wieder mit deinen Sehnen, die sich aber schon auch so ein bisschen in verschiedene Bahnen leiten lassen. Also auch offline sind wir beeinflussbar.
Ja, aber mein Ideal ist ja die Message, aber nur eine Einladung in eine Experience, die ich dann mache. Ja. Also bei der Jogurette ist halt ein bisschen luftig leicht. Wenn du halt sehr viel luftig leicht zu dir nimmst,
ja,
könnte es sein, dass die Erfahrungen, die du dann machst, vielleicht dieses Versprechen ändert. Aber zum Beispiel bei BMW, mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, weil die sitzen ja in Panik, weil erstens kommen sie halt drauf, dass ihr, gerade Deutsche, ihr Vorsprung in Technologie halt durch den Umstieg in eine andere Technologie nicht mehr vorhanden ist. Und zweitens, gerade bei BMW, Freude am Fahren und autonomes Fahren, was mache ich jetzt? Und das ist schon sehr spannend, weil die, gerade bei Autos, da ist auch ein Versprechen und das wird aber aufgeladen mit sehr, sehr vielen Generationen über duftendes Leder, Reifen, Rennfahren und so weiter. Also ich glaube, das ist genau das, was ich sage. Man darf die Message und das Versprechen nicht entkoppeln von den tatsächlichen Experiences, die man hat. Und dieser Herausforderung muss man sich halt online nicht stellen. Mhm. Also selbst dieses ganze Zalando oder dieses ganze Versandding, ich glaube, das funktioniert nur, ich weiß gar nicht, ob es funktioniert, weiß ja niemand genau, aber dass man halt dann irgendwann zu faul ist, zurückzuschicken, weil schaut alles super geil aus, aber wenn das kommt, oder auch gerade aus China, ich meine, es schaut alles mega aus, aber schon wenn man die Packung öffnet, weiß man, das ist einfach ein Schrott. Mhm. Ja? Also das ist so dieses easy Versprechen. Und da hat sich ja viel getan, auch in dem Bewusstsein. Also zum Beispiel H&M war ja für uns eine totale Befreiung, weil früher hat es den Schöps gegeben, man konnte ja nicht wirklich was Cooles kaufen und plötzlich war diese Befreiung. Und jetzt kommt man aber auch drauf, dass es halt mehr Spaß macht, halt ein supergeiles T-Shirt zu kaufen, das halt 10 Jahre hält, anstatt dass man halt drauf kommt, eigentlich tragt man es nicht und hat zu viel oder ist wieder kaputt. Also es sind sehr, sehr viele Sachen da draußen, die ich aber als große Chance sehe, wenn man spürig ist, um sich wieder eigentlich der Wertigkeit bewusst zu werden, die aber nicht mal neu ist, sondern halt nur wiederentdeckt wird. Meine Circularity ist ja keine neue Entwicklung, sondern jeder Bauernhof hat das früher praktiziert. Und das sind ja alles ganz etablierte Grundmechanismen, die jetzt halt nur schon auch ausgehebelt oder an die Grenzen stoßen durch dieses exponentielle Wachstum, das ja auch nicht von Gesetzen oder Regeln reglementiert werden kann. Also Wettbewerbsrecht ist ja total ausgehebelt, weil das ja halt in der realen Welt stattgefunden hat. Lauter solche Themen. Also ich auf jeden Fall habe von dieser Tendenz des Frusts oder der Angst mir gedacht, eigentlich, man muss es als große Chance sehen, also jetzt auch politisch, also für Europa und generell, um wieder Sachen zu entdecken, wo wir jetzt denken, okay, wir sind Jahrzehnte dahinter, aber gerade wenn man sagt, eigentlich das wichtigste Kulturgut ist Kultur zum Beispiel oder Kunst, dann können ja die Amerikaner sich brausen gehen. Also ich sehe es durchaus positiv, das Ganze.
Absolut, und auch so ein bisschen wieder als die Chance, mal kurz innezuhalten und zu überlegen, worum es eigentlich geht. Also sehr schönes Beispiel war ja gerade BMW, Freude am Fahren und autonomes Fahren. So, wie kann ich Freude am Fahren erleben? Also was genau ist das eigentlich und wie kann ein digitaler Support sozusagen mir alles andere vom Leib halten, sodass ich mich konzentrieren kann auf den Geruch vom Leder, auf das Summen des Motors. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer, ich hasse Autofahren. Aber so, was ist es das Eigentliche? Was ist das, was aber, für genau, mich die Freude ausmacht?
Schau mal, und das, also mein radikaler großer Ansatz, der, also ich würde es mal sagen, nicht auf große Begeisterung oder Verständnis bei BMW gestoßen ist, aber also erstens Problem bei BMW ist, Leder riecht ja nicht mehr. Also das ist mittlerweile so bearbeitet und diese Auflagen und feuerfest, das riecht ja nicht mehr. Die müssen sich ja sich nachher schon überlegen, wie wir der Geruch wieder ins Auto bringen. Aber eigentlich, wenn man überlegt, geschichtlich, was das Auto war ja ein Ort der Befreiung. Das war ja ein sehr für viele Leute der erste persönliche Ort, ein Rückzugsort. Und eigentlich, meine Theorie war immer, das beste Auto, das man heutzutage bauen wird, wäre ein Auto, dass man nicht einmal fährt von A nach B, sondern man setzt sich rein, macht die Tür zu und verschwindet von diesem ganzen digitalen Grid. Und sie machen aber genau das Gegenteil, weil sie wollen ja eigentlich In-Car-Purchases und eigentlich sollte ein Puls mit der Abstimmung der Musik einen Impact haben auf das Gaspedal, also alles vernetzt und erkannt. Und ich habe gesagt, eigentlich genau das Gegenteil. Also macht es einfach ein Safe Space, wo man einfach wieder mal selber sein kann in dieser Welt, wo man ja überall schon sich sicher ist, dass man eigentlich überwacht wird. Ja, also und das ist ja genau wieder das Thema, was für die Jungen leichter ist als für die Älteren, das anders zu denken. Also wirklich bei BMW werden immer noch Milliarden ausgegeben, in der Vision größere Bildschirme in die Autos zu bringen. Ich meine, wen interessiert größere Bildschirme? Das ist einfach so die alte weiße Herren, digital großer Schirm. Schwachsinn.
Ja, Autofahren und Sinne, was ich sehr, sehr liebe, ist Audi. Wenn du da auf den Schlüssel drückst und dein Auto aufgeht, hast du ja diesen Herzschlag. Tudung, tudung. Hast schon mal
einen, ich hab einen Audi, aber der ist aus dem Jahr 2004.
Ah, schade.
Da mache ich, weil mein Herz macht immer tudung, wenn ich aufsperre.
Ja, genau, aber das ist ansteckend. Ob's das funktioniert, ist schon, das bindet einen ans Auto. Also auch hier wieder ein schönes Beispiel, wie man ja, mit Kommunikation wiederum an einen
auch bei den eigentlich Apple, alle. Bei Apple war ja auch dasselbe mit dem Sound. Also, ich gebe dir recht. Also ich habe jetzt keinen so einen modernen.
Endlich, ich habe recht. Hat jemand mitgeschrieben?
Du hast absolut recht. Ja. Man merkt schon, du bist von Audi gesponsert, ich von BMW. Ich nehme ab beim BMW gar nicht.
Welche Rolle spielt der Zufall in deiner Arbeit?
Eigentlich sag ich immer, ich glaube nicht an Zufälle. Es ist ein schwieriges Thema. Aber generell glaube ich nicht an Zufälle. Also die Erkenntnis, dass es keine Zufälle gibt, spielt in meiner Arbeit eine große Rolle. So gesehen spielt der Zufall in meiner Arbeit eine große Rolle. Oh, jetzt wird es kompliziert. Ich glaube, es gibt ja nicht nur die fünf Sinne, sondern meiner Meinung nach einen sechsten Sinn, der so alle Eindrücke, die bewussten und die unbewussten, verarbeitet. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel passiert durch die Leute, mit denen man sich umgibt. Und zum Beispiel das Gebäude, wo wir ja sind, ist ein ganz spezielles Gebäude in der Praterstraße, ein venezianischer Palast, den sich ein offensichtlich Wahnsinniger am Ende des 19. Jahrhunderts eingebildet hat, dass er das haben muss in Wien. Hat dann Architekten nach Venedig gebracht und hat auf die Teile gezeigt, die ihm gefallen, und dann ist das so zusammengebastelt worden. Und die Wiener haben es natürlich gehasst, aber es war immer ein Ort für Querdenker und spannende Sachen. Und ich bin schon als Kind immer an diesem Gebäude vorbeigefahren, habe immer alle wahnsinnig gemacht, weil ich nicht vorbeifahren konnte, ohne da reinzuschauen und schauen, was passiert. Und habe dann drei Jahre lang den damaligen Eigentümer belästigt, bis er mir begonnen hat, dieses Erdgeschoss zu vermieten. Und dann habe ich zwei Jahre lang probiert, Konzepte zu überlegen, was in diesem Gebäude passiert. Also der Supersens war dieses Konzept mit dem Labor für Abteilungen für jeden Sinn. Das war relativ sperrig, bis ich draufgekommen bin, dass eigentlich das Gebäude die Regie übernimmt und eigentlich alles, was passiert, dadurch passiert, dass Leute an diesen Ort kommen und an diesem Ort vorbeigehen, reinkommen und so ein Filter ist und eigentlich das Gebäude die Kontrolle übernimmt von den Sachen, die dort passieren. Und seitdem geht's wesentlich besser. So gesehen, mal wie wir sagen, okay, das ist dann halt zufällig, wer dort hinkommt, aber es ist natürlich überhaupt nicht zufällig, wer dort hinkommt. Also ein spannendes Thema und eine sehr wichtige Komponente von dieser Flexibilität, Sachen auch passieren zu lassen. Also meine große Hoffnung von Corona war, dass endlich dieses Konzept des 3-Jahres, 5-Jahres Businessplan ad absurdum geführt wird, weil offensichtlich war, dass es schwachsinnig ist. Leider sind die Banken und Investoren ja noch immer nicht davon abgerückt. Mhm. Das ist eine Art Fleißaufgabe, Rechenübung. Aber das kann man nie vorhersagen. Also man kann ein paar Grundtendenzen, aber eigentlich ist die größte Stärke die Flexibilität und die größte Schwäche von großen Unternehmen, dass sie eben diese Flexibilität verloren haben. Mhm.
Glaubst du, Covid hat die Leute noch mal mehr auf ihre Sinne fokussiert? Da konnten ja ganz viele nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken. Und also haben es vermisst. Sie haben es gemerkt, dass es ihnen abgeht.
Also ich weiß nicht genau, das überlege ich mir manchmal, was ich bin immer ein sehr positiv denkender Mensch. Also was war das Positive aus dieser Krise? Und weil wir machen ja nicht mal die Anstrengung, daraus zu lernen. Also vielleicht beschäftige ich mich zu wenig, aber ob jetzt das schwedische Modell oder das österreichische Modell besser war, gibt es ja keine Analysen oder was. Ich fühle, also wenn sowas wieder passiert, habe ich das Gefühl, wir sind genauso unvorbereitet in dieses Chaos, weil jetzt irgendwie, es war jetzt nicht die stärkste Phase dieser Welt und schon gar nicht von Europa. Aber vielleicht doch wieder auch Sachen aufgerüttelt und vor allem auch Abhängigkeiten gezeigt. Mhm. Die wir halt aufgebaut haben. Also diese Abhängigkeit von Produktionen oder Handwerk und so weiter, das sehe ich schon als sehr, sehr positives Learning. Also in mir hat das schon sehr viel ausgelöst.
Ja, das hat uns ja gezeigt, was digital alles möglich ist und gleichzeitig diese Sehnsucht erweckt, abseits des Digitalen.
Es gibt ja auch zwei Gruppen. Also ich habe gedacht, okay, nach all diesen Zoom-Meetings, ja, das ist die größte Chance, dass man sagt, okay, jetzt verstehe ich, wie wertvoll es ist, mit Leuten in einem Raum zu sitzen. Aber es gibt ja genauso die Gruppe, die sagt, okay, perfekt, das hat man gezeigt, man muss nie mehr irgendwo hinfahren und man macht alles nur mehr online. Also das sind schon auch diese zwei Herangehensweisen, die man auch akzeptieren muss also wenn Unternehmen funktionieren können, indem man sich so online trifft mit 4000 Leuten, ja, weiß ich nicht. Also das ist schon, man muss jetzt nicht auch alle in diese multisensorische Richtung ziehen.
Du als Biologe kennst dich ja aus mit der Evolution. Wie sieht denn die Zukunft aus? Also wie bringen wir das denn alles zusammen mit digitaler und analoger Welt? Wenn du jetzt hier eine Utopie erschaffen darfst, wie geht es denn weiter?
Ich glaube, es geht sehr positiv weiter. Also ich sehe eigentlich diese Angst, die ich hatte, dass das Digitale wirklich halt, wie du sagst, dazu führt, dass wir die neue Generation verloren haben und die nur mehr ins Handy schauen. Also das sehe ich überhaupt nicht mehr so. Also ich glaube eher, ich glaube auch daran, dass Leute, die so polarisieren wie Trump, eine Riesenchance ist, das Negative schneller wieder verschwinden zu lassen, weil es halt so überzeichnend ist, dass man immer sagt, okay, jetzt reicht's. Also man nimmt es ja nicht ernst, aber ich sehe das als Beginn einer extrem positiven Reaktion. Also ich sehe es ja bei mir selber, beschäftige mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit genau diesen analogen Technologien und dieser Verschmelzung von analog-digital. Mhm. Also ich gehe schon jedes Jahr von dieser Freak-Ecke und Pausenclown zu ernsthafteren Gesprächen, wo man sagt, okay, was hat das eigentlich für einen Impact auf mich oder was passiert danach? Also auch jetzt dieses Artificial Intelligence, das wird immer absurder, also 4K-Fernsehen, Stereo-Fernsehen, diese Erfindungen. All das hilft nicht, einen glücklicher zu machen, ganz im Gegenteil. Und wir sind halt Menschen und wir wollen glücklich sein. Also wir haben ja vorher schon gesagt, also wir wollen, eigentlich ist es noch viel einfacher, wir wollen ja eigentlich nur so lange auf der Welt bleiben, bis wir uns vermehren. Vermehren ist auch nochmal ein schwieriges Thema, weil...
Da kommt wieder der Geruchssinn rein.
Das Geruchssinn, aber momentan kommt die Bequemlichkeit rein und dieser Druck, und kann man sich's leisten, nimmt man sich lieber einen Hund. Also biologisch gesehen ist die Anschaffung eines Hunds als Ersatz eines Kindes keine schlaue Strategie, würde ich mal behaupten. Und idealerweise halt glücklich sein oder auch wenn man oder Menschen oder der nächsten Generation, muss ja nicht mal das eine eigene Kind sein, was weitergeben praktisch. Also auch dieser Ansatz des Digitalen, alles das, was wir bis jetzt gemacht haben, braucht man nicht mehr. Also auch das ganze Wissen und das Handwerk und die Traditionen, Textilindustrie, Uhrenindustrie, alles wird gekübelt. Das ist halt ein Riesenproblem, weil dann kann man ja nicht mehr das Analoge mit dem Digitalen verknüpfen. Also das erste Produkt, das wir gemacht haben bei Polaroid Fabrik, war so ein Instant Lab, heißt das, wo man vom iPhone seine Lieblingsbilder auf Polaroid-Film belichten kann.
Super, ja.
Und das ist also ein Symbol für die Vernetzung von analog und digital. Und jetzt arbeiten wir die letzten 5, 6 Jahre an der Frage, wie schaut die Schallplatte der Zukunft aus? Weil die Leute lieben ja Schallplatten wieder, aber die Schallplatte, die Technologie, mit der sie hergestellt wurde, ist aus den 50er Jahren. Ist komplett schwachsinnig. Aber es hat sich halt nie jemand überlegt, okay, wie kann man eine Schallplatte in der Gegenwart oder für die Zukunft produzieren, die eben genau analoge und digitale Welten kombiniert. Und das ist eigentlich ein spannendes Thema. Und da ist die Industrie halt zu bescheuert, zu langsam, zu verängstigt, um diese Innovation voranzutreiben. Und das sind halt aber die Chancen für kleine Projekte und auch für die nächste Generation, da halt wirklich einen Impact zu erreichen. Und das sehe ich super positiv. Also ich glaube, die Leute werden schon wieder, es wird bessere Lösungsvorschläge geben, wie man mit diesen Problemen umgeht, alternativ zu der Lösung, dass wir halt einen anderen Planeten besiedeln, was ich jetzt nicht als so die gefühlvoll romantischste oder Lösung finde, die Leute glücklich machen wird, wenn man jetzt auf dem Mond oder auf dem Mars uns in ein Zelt setzen.
Vielleicht gibt es da ein Auto, das nicht fahren muss. mein Safe Space. Das ist aber auch wieder ein klarer Fall für less of the same. Man missversteht das analoge, wie du jetzt gerade sagst, die Schallplatte so als, ja, das gab so und das ist so und das ist jetzt auch nicht mehr wichtig genug, um es weiterzuentwickeln. Deswegen it stays the same und jetzt machen wir was anderes, sondern das so ein bisschen making less of the same, matching both worlds.
Ja, ich glaube schon, also eigentlich man muss, also dieser Kapitalismus muss schon mal neu gedacht werden, also oder die Strukturen, wie so Firmen funktionieren. Also ich habe sehr, sehr viel Zeit mit wirklich den großen Konzernen verbracht, beginnen mit Polaroid, weil da war dasselbe Problem. Also die wollte ich ja nicht einmal für ein neues Produkt überzeugen, sondern ich wollte sie nur überzeugen, dass sie nicht den Glauben an ihr einziges Produkt, also Polaroid war ja immer verknüpft mit dem, dass sie das nicht verlieren. Also das war eigentlich eine einfache Aufgabe, die daran geändert hat, dass diese kleine Bumsen, die wir halt den Impossible Project genannt haben und die 2008 die Fabrik gekauft haben, letztendlich hat die den Polaroid Brand gekauft und hat jetzt Polaroid wieder übernommen und das Hauptprodukt ist wieder das Sofortbildfilm. Ich meine, das kann ich jetzt bei BMW nicht machen oder bei, aber im Endeffekt ist es genau immer dasselbe Problem, dass wirklich super spannende, über Jahrzehnte lang mit großen Visionen aufgebaute Unternehmen plötzlich durch das Digitale ja total in Schockstarre sind und glauben, sie müssen was komplett anderes machen. Mhm. Und das ist schon auch getrieben, weil sie halt durch diese Strukturen, Stockmarket, Ergebnisse des nächsten Quartals, Abbau von also immer diesen wie kann man Innovation, kann man nicht denken Quartalen, sondern muss man halt eine große Vision haben und sehr viel investieren und da haben die halt die Angst. Also das ist das größte Problem von dieser jetzigen Struktur und von diesem ganzen Druck der Aktienmärkte ist, diese langfristigen Visionen und eben dieses außerhalb dieser Box denken. Auch von den Finanzierungsmöglichkeiten. Mhm. Auch wenn jetzt diese ganzen Themen, wie kann man jetzt einen VC überzeugen, gibt es halt 3-4 Themen, die sind halt gerade angesagt. Aber da geht es ja auch um Exit-Modelle, die halt maximal in 3-4 Jahren, die Rendite kommt mal nicht weit.
Absolut. Was ja jetzt gerade passiert, ist, dass viele sich von der Digitalisierung bedroht fühlen und deswegen denken, sie müssen etwas anders machen und ihr Produkt quasi verraten und durch dieses Andersmachen eigentlich da landen, dass wieder alle das Gleiche machen, weil alle das Gleiche anders machen.
Naja, so wie BMW also, oder die deutsche Car-Industrie sagt, okay, dann machen wir das beste Betriebssystem für ein Auto. Wenn die jetzt anfangen, also... Das ist sinnlos. Also das ist so, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt werden wir, gewinnen wir Wimbledon in 3 Jahren. Werden wir nicht.
Let's make it an impossible project.
Wimbledon? Auf Gras? Ich weiß nicht. Vielleicht auf Sand, langsamer Belag. Spielst du Tennis?
Noch nicht, aber wir haben ja noch 3 Jahre Zeit.
Stimmt, eigentlich ja. Okay. Warum nicht? Das ist eleganter Sport.
Ja, less of the same, mal was anderes. Ja,
stimmt.
Florian, gibt es noch irgendetwas, was dir auf dem Herzen liegt, falls irgendwer mal diesen Podcast hören sollte, was du der Welt mitteilen wollen würdest?
Ja, das, was wir schon kurz angesprochen haben, auf jeden Fall kein Wort glauben von dem, was hier gesprochen wurde, aber beginnen, seinen eigenen Sinnen zu glauben und vor allem auch wieder ein bisschen... seinem Herz zu folgen und seiner Intuition, weil es schon eigentlich wichtig ist, dass man das macht, was einem Spaß macht, egal ob es jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, aber der Gedanke, dass man jetzt etwas macht, nur damit man Geld verdient oder weil alle sagen, man muss es machen, ist keine gute Idee.
Schön. Ja, ich finde auch, es gibt ja diese Frage, was würdest du machen, wenn du kein Geld, kein Geld verdienen müsstest damit. So. Ich finde die viel spannendere Frage, was würdest du machen, obwohl du wüsstest, dass du niemals Geld damit verdienen kannst?
Ich bin der festen Überzeugung und mir ist es noch nicht gelungen, diesen Proof of Concept, aber ich sage immer, also es gibt keine bessere Möglichkeit, Geld zu verdienen, als das zu machen, was man am liebsten macht.
Absolut.
Das ist das Thema. Also ich habe es noch nicht geknackt, diese Nuss, muss ich dazu sagen, aber Das wäre ich noch. Also, weil ist ja auch so wichtig, dass man alle diese Projekte kommerziell erfolgreich macht, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass sie am Leben bleiben und dass sie eine Zukunft haben. Also das ist schon nochmal, also man muss die Welt schon davon überzeugen und ihnen klar machen, wie das funktioniert. Und auch das Thema Preislichkeit, du kennst das ja, jeder möchte natürlich ein zu Tode gestreicheltes Stück Schweinefleisch, organisch, nur gefüttert mit den besten Sachen. Egal, also jetzt auch die Veganer. Aber keiner ist ja bereit dafür, das Geld zu zahlen, dass sowas halt kostet. Also das ist ja auch immer das Problem. Auch von dem Handwerk, also die Schallplatte haben wir erwähnt oder das Polaroid. Diese Schallplatte, die fantastisch sein wird, die alle Sinne anspricht, die Also wenn Künstler diese Platte sehen, können sie gar nicht mehr anders, als nur mehr diese Platte machen zu wollen. Die wird natürlich 3- oder 4-mal so viel kosten wie eine normale Schallplatte, weil einfach sehr, sehr viel mehr Liebe drinsteht. Genauso wie Sauerteigbrot immer mehr kosten wie das Toastbrot. Also das, dieses Grundverständnis auch, das ist super wichtig, dass nochmal diese Verantwortung, dass man bei jedem Kauf selber entscheidet, wie das hergestellt wird. Alle diese Richtlinien. Und gerade auch, weil heutzutage, es hat ja eh jeder, gerade in unserem Kulturkreis, extrem viel Geld. Also ich verstehe schon, alles wird teurer und so weiter, aber allein durch dieses Erben und das, was wir alles aufgebaut haben über Generationen, das ist ja schon eine Riesenchance, jetzt die Sachen richtig zu machen und in die richtigen Sachen zu investieren.
Mm. Absolut.
Lange Diskussion, ich weiß nicht, ob wir was haben, aber ich beschäftige gerade dieses Thema. Ich habe ja kein Sparbuch, aber meine Frau hat ein Sparbuch. Und letztes Jahr sind vielen, vielen Leuten die Sparbücher gekündigt worden, weil es halt einfach 3% Zinsen waren. Und das war halt scheinbar nicht mehr adäquat für die Bank. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt probieren wir, eine Lösung zu finden, das mit den Banken oder mit... Wer bietet eine Lösung an, dass man denen Geld gibt und es wird nicht weniger, weil wir haben ja 4% Inflation. Und es ist nicht möglich. Die einzige Möglichkeit ist halt in Fonds oder zu investieren, aber das ist halt der Kompromiss, damit das eine Verzinsung hat, die garantiert ist, muss man halt wieder genau in diese Konzerne investieren, in die man nicht investieren will. Weil das sind halt die, die dafür sorgen, dass halt die Welt mit Plastikflaschen oder Öl oder... Das ist schon eine... Also das ist absurd. Also wem kann man vertrauen? Also dieses Thema Trust ist vielleicht auch noch ein wichtiges.
You can only trust your senses am Ende des Tages.
Genau. Trust your senses... Politik nicht mehr, früher war es noch Brand, also Apple war zum Beispiel ein Brand, dem ich nicht nur vertraut habe, sondern dem ich bis heute dankbar ist, dass sie mir damals halt Tools gegeben hat, mit denen ich selber kreativ werden konnte oder arbeiten konnte. Da habe ich vor kurzem so Top-Management-Leute getroffen. Auch keine schöne Geschichte. Aber egal, das ist ein anderer Podcast.
Wenn die Geschichte nicht schön ist, dann wollen wir sie auch nicht haben in dem Podcast.
Absolut.
Florian, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest und ich freue mich auf einen Besuch im Supersense Store.
Unbedingt.
Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen.
Ja, und in so 10 Jahren sollten wir vielleicht uns wieder zusammensetzen.
Ja, mal schauen, was passiert ist in der Zwischenzeit. Vielleicht komme ich mit dem Auto, wenn das mit dem autonomen Fahren schon...
Dann steht da hier schon die Wimbledon-Salatschüssel.
Ja,
und wir haben noch die Erdbeeren mit Schlag.
Ja, wenn wir uns da noch dran erinnern, das ist ja dann schon 7 Jahre her.
Ah ja, stimmt. Hast du recht.
Aber vielleicht hast du ein Foto gemacht, ein Polaroid.
Das wäre schön.
Danke dir.
Danke für die Einladung.